Wir schauen nicht dahin, wo die Hirten kommen und wo die Krippe mit Abstand aufgebaut wird dieses Jahr. Nicht dahin, wo Gold, Weihrauch und Myrrhe gegen Desinfektionsmittel und Klopapier getauscht werden. Sondern wir schauen auf die ersten Seiten der Bibel. Auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht Advent, aber mal abwarten. Ich habe meinen Schülern immer erzählt, was steht am Anfang von der Bibel? Am Anfang steht am Anfang. Das konnten sie sich merken. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann ging es weiter, die Schöpfung. Und zum Schluss sagt Gott, alles war sehr gut. Wunderbar. Aber so blieb es leider nicht die ganze Zeit. Schon kurz danach, ich habe das mal überlegt, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis Adam und Eva da die Schwierigkeiten gekriegt haben. Und die haben noch keine Kinder gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass es allzu lang war. Also wahrscheinlich haben die es gar nicht lang ausgehalten, da im Garten Eden, wo alles wunderbar war. Sondern schon kurz danach gab es die große Tragödie, das Sündenfall. Adam und Eva, die Geschöpfe, wo Gott ganz direkt Hand angelegt hat, wo er sich selber die Hände schmutzig gemacht hat, um sie zu machen, so sehr gut. Die beiden sind gescheitert. Sie sind gescheitert an Gottes Gesetz, an der einen Regel, die er ihnen gegeben hat, aber vielleicht sind sie viel mehr an sich selber gescheitert. Viel mehr an ihrer eigenen Unsicherheit. Man nennt es ja das Sündenfall. Und ich glaube, dass das Wort manchmal ziemlich schwierig zu verstehen ist, weil man heutzutage, wenn man Sünde hört irgendwo, sicher nicht Sünde im biblischen Sinn hört, außerhalb von der Gemeinde. Man hat so viel im Kopf, man hat vielleicht auch viele Predigten im Kopf, wo es um Sünde ging, viel Wahres, aber gleichzeitig denkt man vielleicht an Verkehrssünde, an das Weihnachtsessen, an den Plätzchenteller, der doch schon wieder leer ist, ans Übergewicht. Eigentlich wisst ihr es, das ist nicht das, um was es bei Sünde wirklich geht. Sünde ist nicht zuallererst, man isst das Falsche oder zu viel, man fährt zu schnell, sondern Sünde ist zuallererst Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel, das Gott für mich bereit hat. Wenn ich mir zu Weihnachten ein neues Auto schenke, dann fahre ich das sicher sehr, sehr vorsichtig nach Hause. Also ich meine, ich schenke mir sicher kein neues Auto zu Weihnachten. Aber wenn, dann fahre ich sehr vorsichtig nach Hause und dann schaue ich, dass ich immer auf der Straße bleibe. Heute hat man ja den Spurassistent und so, der einem hilft, aber ich schaue sicher, dass ich auf der Straße bleibe. Dabei, wenn ich ein SUV habe oder so, dann ist das ja eigentlich gemacht dafür, im Gelände zu fahren. Ich könnte ja auch mal links durch die Wiese oder rechts durchs Feld, da wären die Bauern nicht so begeistert, aber man könnte ja mit dem Auto eigentlich. Aber es tut dem nicht gut. So ähnlich ist das mit der Sünde. Gott zeigt uns den richtigen Weg. Und man kann ja links oder rechts raus, man kann das ja anders machen. Aber es tut einem nicht gut. Das Leben ohne Gott, an seinem guten Ziel vorbei, das ist eigentlich Sünde. Und das kennt leider jeder. Immer und immer wieder fällt es uns schwer, uns an Gottes gute Ratschläge zu halten. Immer und immer wieder fällt es uns schwer, komplett ehrlich zu sein. Immer und immer wieder fällt es uns schwer, den anderen Gutes zu tun und nicht zuerst auf uns zu schauen. Deshalb ist Sünde allgegenwärtig in unserer Welt. Hier in der Gemeinde, aber in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, in jedem Kloster, im Vatikan kann man überall hinschauen. Wir wollen uns mal kurz anschauen, wie das hier geschieht. Da ist die Eva und der Adam fröhlich im Garten Eden und dürfen von allen Bäumen essen, bis auf den einen. Und dann kommt die Schlange, das listigste aller Tiere, zu Eva. Und sie erzählt ihr, nicht direkt Lügen eigentlich, sie erzählt ihr Halblügen, nicht ganz die Wahrheit. Und zwar sät sie erstmal Zweifel und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, stimmt es überhaupt, was du verstanden hast von Gott? Meinst du nicht, er hat das vielleicht ein bisschen anders gesagt, vielleicht hast du es falsch? Dann sagt sie, ihr dürft gar nicht von den Bäumen essen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft von keinen Bäumen essen, Will Gott euch verhungern lassen? Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von dem Baum essen, von allen anderen schon. Also sie sät einfach die Zweifel, erzählt so Halbwahrheiten und Eva übertreibt es auch bei der Antwort. Sie sagt, Gott hat gesagt, wir dürfen es nicht mal berühren. Lieber einen Schritt viel zu vorsichtig. Und die Schlange geht ein bisschen wieder drauf ein und sagt, was, wenn ihr das berührt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben? Nein, ihr werdet sein wie Gott. Sie impft der Eva den Zweifel ein, dass Gott es wirklich gut meint. Sie redet ihr ein, dass Gott das Beste vorenthalten will. Dass man doch als Mensch frei ist zu entscheiden und das Beste schon selber weiß. Ich glaube, solche Sachen, solche Halbwahrheiten sind oft viel schwieriger als ganze Lügen. Viel schwieriger zu unterscheiden, weil es ist ja was Wahres dran. Wenn die Schlange gesagt hätte, Eva, Gott hat überhaupt sowas nicht zu dir gesagt. Gott will dir Böses. Gott meint nur schlecht mit dir. Das hätte sie nie und nimmer geglaubt. Wenn die Schlange eine ganze Lüge gebracht hätte, wäre Eva vielleicht standhaft geblieben. Und ich glaube, ein Stück weit kann man das heute auch wiedererkennen. Für mich geht es mir im Alltag auch so. Ich kenne die Herausforderung, dass man Nachrichten hört und hört das eine und dann hört man woanders Nachrichten und hört das Gegenteil fast. Und bei beiden findet man dann vielleicht raus, wurde halt die Hälfte weggelassen. Es wurde halt beides so aus einem bestimmten Blickwinkel berichtet. Und heute hört man halt alles Mögliche. Auch das trägt dann nachher dazu bei, dass es Verschwörungstheorien gibt und so weiter. Auch das macht uns das Leben auf jeden Fall schwer. Dass es schwierig ist, sich darauf zu verlassen, was wirklich die Wahrheit ist. Umso mehr dürfen wir uns auf Gottes Wort verlassen. Sicherlich gibt es auch da Dinge, worüber man diskutieren kann. Aber alles in allem gibt es den roten Faden durch die Bibel und der steht. Der ist noch nie zerrissen in den letzten Jahrtausenden. Und die andere Seite ist das, was wir selber sagen. Auch da einfach der Ratschlag, pass auf, was du sagst. Weil ich selber kenne, man ist auch versucht, die Dinge ein bisschen zu färben, wenn man es erzählt. Zu versuchen, sein Ziel zu erreichen. Und manchmal hilft es dabei, wenn man was weglässt. Ist dein Ja ein Ja? Ist dein Nein ein Nein oder alles nur so ein bisschen so vielleicht? Einfach ein bisschen mehr drauf achten vielleicht. Eva lässt sich hier überzeugen, lässt sich hinreißen und irgendwie kann man es verstehen. Sie hat da so die dreifache Versuchung, nämlich sie sieht, die Frucht, die sieht so lecker aus, das tut meinem Körper bestimmt gut, wenn ich die esse. Die ist so schön anzuschauen, das tut der Seele gut, wenn man schöne Dinge sieht oder schöne Dinge hört. Und sie verspricht Erkenntnis. Das ist gut für den Kopf und Verstand. Das Superfood im Garten Eden quasi. Aber man spricht da manchmal nur von der Eva, gell? Eva hat die Frucht genommen, von der verbotenen Frucht gegessen. Wo war eigentlich der Adam? Das ist die Frage, die Gott ihm später stellt. Wo bist du, Adam? Genau das hätte Eva auch mal sagen sollen. Ich muss ehrlich sein, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass die Eva da mit der Schlange spricht und gerade am Abgrund steht eigentlich und die größte Tragödie der Menschheit bevorsteht und Adam steht daneben und bohrt in der Nase. Oder er träumt schon vom neuen Mercedes oder ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Adam war ja nicht weit weg. Eva isst und gibt ihm sofort was davon. Der war genau da. Aber er hat gesagt, ach, das geht mich nichts an. Die Schlange, die soll man mit meiner Frau, die regelt das schon. Und hat damit genauso Schuld wie Eva. Sie essen auf jeden Fall, sie verstoßen gegen Gottes eine Regel. Sie müssen die Strafe tragen, so wie wir bis heute. Zuerst merken sie mal, hey, wir sind nackt. Wir sind angreifbar. Eva denkt, Adam soll mich so nicht sehen. Adam denkt, Eva soll mich so nicht sehen. Sonst ist niemand da, der sie sehen könnte, wo sie irgendwie sich Sorgen machen müssten. Aber sie bauen da zum allerersten Mal eine Distanz zueinander auf. Sie versuchen, sich mit Feigenblättern zu schützen. Mehr schlecht als recht wahrscheinlich. Immerhin, sie sterben nicht sofort, aber die direkte Beziehung zu Gott, die nimmt schweren Schaden, die geht kaputt. Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Und, oh Wunder, man kann sich vor Gott nicht verstecken. Gott kommt, merkt, dass da was nicht stimmt, aber Gott geht nicht hin und schimpft sie aus, schmeißt sie sofort raus, sondern Gott fragt, Adam, wo bist du? Gott geht den Sündern nach. Gott gibt Adam die Chance, selber zu gestehen, zu erklären, was passiert ist. Gott gibt auch uns die Chance, Fehler einzusehen, Reue zu zeigen. Und Adam nimmt die Chance, nicht so ganz wahr, gell? Adam wälzt die Schuld ab und sagt, Gott, ja, ich habe davon gegessen, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Also eigentlich hier selber Schuld, gell? Und Eva sagt, ich war's aber auch nicht. Die Schlange war's. Keiner will es gewesen sein. Auch das kennt man wahrscheinlich. Gott kommentiert die Halbwahrheiten und das Abwälzen und so alles gar nicht, sondern Gott spricht mit der Schlange. Und den Text möchte ich euch kurz vorlesen. Gott sagt zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Man kann sich jetzt überlegen, ist die Schlange schon damals auf den Bauch gekrochen? Ich glaube schon, aber anscheinend irgendwie würdevoller. Heute ist der erste Instinkt, also wenn ich meiner Frau daheim eine Schlange mitbringe als Weihnachtsgeschenk, ich glaube, sie freut sich gar nicht so arg. Der erste Instinkt ist oft, man hat Angst vor Schlangen, auch ein bisschen Ekel. Dabei sind es eigentlich voll faszinierende Tiere. Also Schlangen können ewig lang überleben, ohne zu essen. Schlangen sind mega gelenkig und haben eigentlich, kommen voll schnell vorwärts, obwohl sie keine Füße haben und so. Also schon faszinierend. Aber ich glaube, die Stelle ist hier nicht entscheidend. Gott sagt zwei Sätze zur Schlange und der zweite Satz, der ist ganz besonders wichtig, den schauen wir uns genau an. Ich möchte nochmal vorlesen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott setzt Feindschaft zwischen Frau und Schlange. Damit ist natürlich nicht die Schlange oder Schlangen an sich gemeint, sondern der Satan, der Böse, den die Schlange hier verkörpert. Und Gott setzt Feindschaft zwischen Schlange und Frau. Aber warum nur die Frau? Warum nicht zwischen Schlange und Mensch? Warum nicht Adam und Eva zum Nachkomme, der dann gleich erwähnt wird, gehören doch immer Mann und Frau, oder? Naja, das kann einen schon zuerst mal stutzig machen. Das Zweite, was Gott noch sagt, der Nachkomme der Frau, der soll dir den Kopf zertreten und du sollst ihn in die Ferse stechen. Irgendwann kommt ein Nachkomme. Es muss nicht der Sohn sein, nicht der Enkel, das kann länger dauern. Aber irgendwann kommt ein Nachkomme. Irgendwann. Und er wird das Böse besiegen. Den Kopf zertreten klingt fies, aber die Schlange ist auch fies. Sie ist schuld am größten, am einzigen Problem, das Adam und Eva damals hatten. Er, der Nachkomme, wird ihr böses Treiben beenden, ein für alle Mal. Sie wird ihn dafür verletzen, in die Ferse stechen, beißen. Das ist schmerzhaft und das tut weh und da leidet man. Aber nicht endgültig. Sie besiegt den Nachkommen nicht. Adam und Eva müssen aus dem Garten raus, dürfen nicht mehr rein, keine Chance mehr auf das unbeschwerte, perfekte Leben mit nur einer einzigen Einschränkung. Außerhalb vom Garten Eden, so wie wir leben, gibt's nicht nur eine Einschränkung, sondern jede Menge. Gott führt es im Anschluss aus. Es gibt Mühsal bei der Geburt, beim Anbau von Essen, Schwierigkeiten in der Beziehung von Mann und Frau. Man merkt es schon, dass sie nicht mehr nackt sein möchten. Also das Leben wird nicht einfacher für Adam und Eva. Aber Gott verspricht den Nachkommen, dass eine Frau ein Kind kriegt, einen Sohn, er, der das Böse besiegen wird. Seit die da rausgeflogen sind und das Leben schwer war, hat jede Frau aus Israel darauf gewartet, den Nachkomme endlich zur Welt zu bringen. Jede Frau, die ein Kind gekriegt hat, hat sich gefragt, ist das der, auf den alle warten? Tausende Jahre haben sie gewartet und gewartet und gewartet. Auf den Advent. Advent heißt Ankunft. Alle haben gewartet auf die Ankunft von dem Nachkomme. Das ist Advent. Die Ankunft des Nachkommens, der keinen irdischen Vater hat, der das Böse besiegt, auch wenn er dabei leiden muss. Mich fasziniert das wirklich. Ich habe in der Bibel ist sogar die 4. Seite, bei meiner anderen Bibel war es die 5. Seite. Schon auf der 4. oder 5. Seite der Bibel wird vorhergesagt, dass Gott einer Frau einen Nachkomme schenkt, der das Böse besiegt, auch wenn er dabei leidet. Aber er wird nicht besiegt. Es geht um Jesus. Jesus kommt. Jesus besiegt das Böse mit seinem Leben, mit seinem unschuldigen Tod am Kreuz. Jesus leidet dabei natürlich, aber er wird nicht besiegt. Gott kümmert sich drum, von Anfang an. Gott hat den guten Plan und nichts geht so schief, dass es Gott überraschen könnte. Wenn es dir so geht, dass du Gottes Ziel verfehlst, wie es halt vorkommt, dann sei ruhig traurig drüber. Sünde hat Konsequenz und die muss man tragen und es kann schmerzhaft und beschwerlich sein. Wie gesagt, man tut seinem Leben damit nichts Gutes, aber bleib nicht da hängen, sondern schau drauf, wie Gott schon mit den ersten Sündern umgeht, voller Gnade. Geh zu Gott, bekenn's ihm, kehr um und dann geh fröhlich weiter. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Du bist schuldenfrei. Gott hat versprochen, dass er dir deine Schuld nie wieder vorhält, sondern dir hilft, besser zu werden. Wenn Gott was verspricht, dann wird es halten. Im Buch Josua steht es so wunderbar, da sagt Josua, ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch zugesagt hat. Es ist alles gekommen und nichts dahingefallen. Und darauf dürfen auch wir uns verlassen. Wir wissen heute, dass Jesus kam, am ersten Weihnachten. Aber auch wir warten immer noch auf den zweiten Advent, dass Jesus wiederkommt und endgültig Schluss macht mit dem Bösen. Dass er die erlöst, endgültig, die an seinen Namen glauben, die auf ihn vertrauen. Dass Gottes Gnade endgültig greifbar wird. Gott geht seinem Volk weiter nach. Er erlegt das erste Tier und macht Adam und Eva Felle, viel besser als die Feigenblätter. Er macht sie zum großen Volk, er gibt ihnen ein Land, ein König, ein Tempel, er wohnt unter ihnen, er lebt mit seinem Volk. Gott erzieht sie, manchmal auch streng. Gott sammelt sie wieder, als sie zerstreut waren. Und Gott schickt seinen Sohn, um unter uns Menschen zu zelten. So steht es im Johannesevangelium. Das Wort wurde Fleisch und zeltete bei den Menschen. So kann man es übersetzen. Das feiern wir an Weihnachten. Aber da geht es nicht nur um Lukas 2, sondern an der Geburt des kleinen Jesus hängen alle Verheißungen. Von den ersten Zeiten der Bibel bis zu den letzten. Jesus ist der rote Faden in der Bibel. Und Jesus möchte auch der rote Faden in deinem Leben sein. Du darfst ihn reinlassen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, da hat man wenig Besuch. Vielleicht ist da umso wichtiger, dass man Jesus reinlässt. Und da ist anders als sonst. Wenn Besuch kommt, dann wird vorher oft noch aufgeräumt, geputzt, gebacken, gekocht, eingekauft, alles poliert, dass auch ja ein guter Eindruck entsteht und die Abstellkammer gut zugemacht. Bei Jesus muss das nicht sein. Jesus will dich sehen, nicht wie schön du dich darstellen kannst. Bei Jesus brauchst du kein Feigenblatt, auch keine Maske, hinter der du dich zu verstecken versuchst, sondern darfst ganz ehrlich sein. Gott geht mit den ersten Sündern so gnädig um, wie auch mit uns. Er verspricht ihnen, dass er sich um ihre Schuld kümmern möchte. Er gibt ihnen Hoffnung in der dunkelsten Stunde, die sie je erlebt haben bis dahin. Und Gott gibt damit auch dir und mir Hoffnung. Egal wie dunkel es für uns vielleicht scheint, Gott ist da als das Licht der Welt. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, und dafür danken wir dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit aller Schuld, die wir haben, mit allem Mist, den wir gebaut haben. Danke, dass du dich drum kümmern möchtest, dass du unsere Schuld getragen hast am Kreuz. Danke, dass der Weg zu dir frei ist. Wir bitten dich einfach darum, dass du das in unsere Herzen aufgehen lässt, dass wir deine Gnade spüren. Amen.